Also, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Moment. Ich habe auch nicht so komplett damit gerechnet. Natürlich, die Anspannung davor war riesig. So, man saß die ganze Zeit im Publikum und hat so gewartet, wann kommt endlich mein Fachgebiet, wann kommt Chemie, wann weiß ich endlich so Bescheid. Und dann, als dann gesagt wurde, so, wir haben den ersten Preis, ich habe das gar nicht so realisiert am Anfang.
In meinem Projekt habe ich mich eben mit einer Computersimulation beschäftigt, um das Design von neuen Triebwerken zu erleichtern. Also ich habe eine Simulation geschrieben, die im Grunde all die Plasmaphysik, die in so einem Triebwerk stattfindet, all diese elektromagnetischen Prozesse komplett abbilden kann und dann so ein Triebwerk wirklich vollständig virtuell testet.
Wir brauchen einfach mehr Geld in der Bildung, dass so Ressourcen dann auch angezapft werden können. Dass man nicht mit irgendwelchen Schulbüchern aus 2015 arbeiten muss, sondern dass halt einfach auch aktuelle Forschungsdaten drin sind. Mit angepassten Aufgaben, die vielleicht auch Realitätsbezug haben.
Ihr hört Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus. Von 1E9, eurer Community für Zukunftsoptimismus.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Tech Unlocked. Thorsten, die letzte Folge dieses Jahres.
Darauf freue ich mich besonders. Es ist keine Weihnachtsfolge, Jahresendfolge, aber es wird eine besondere Folge, oder?
Es wird absolut eine besondere Folge. Die Jugend ist die Zukunft und ihre Energie kann die Welt verändern. Das soll zumindest mal Nelson Mandela gesagt haben. Und weil unser Podcast ja für Zukunft steht und wir uns genau für diese Energie interessieren, die die Welt verändern kann, haben wir sie uns heute eingeladen, die Jugend. Und zwar in Gestalt von Elisabeth Fischermann, Tom Kressbach und Johanna Pluschke. Elisabeth und Tom sind 17 Jahre alt und kommen aus Obernburg in Bayern. Johanna ist 18 Jahre alt und kommt aus Lüneburg in Niedersachsen. Und wir zwei Millennials tun uns heute also mal mit der Generation Z zusammen, um mit denjenigen über Zukunft zu sprechen, die noch mehr Jugend und noch mehr Zukunft verkörpern als wir selber. Thorsten, ich würde sagen, Vorhang auf, Bühne frei für unser Gespräch mit den dreien. Ja, liebe Elisabeth, liebe Johanna, lieber Tom, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Also, ihr steht für uns und für unsere Hörerinnen und Hörer heute für die nächste Generation von Tech-Talenten, die in den Startlöchern stehen, um die Welt zu verändern. Ihr seid 17 und 18 Jahre alt und es ist natürlich überhaupt gar kein Zufall, dass wir unter den rund 1,5 Millionen Jugendlichen in dieser Altersgruppe in Deutschland ausgerechnet euch drei eingeladen haben. Ihr gehört nämlich zu den diesjährigen Gewinnern des wichtigsten Talentwettbewerbs in Deutschland. Und die Rede ist in dem Fall jetzt nicht von The Voice of Germany und auch nicht von Let's Dance, sondern von dem wesentlich relevanteren Wettbewerb Jugend forscht. Elisabeth und Tom, ihr habt den ersten Preis in der Kategorie Chemie gewonnen, der euch neben Ruhm und Ehre auch ein Preisgeld der chemischen Industrie eingebracht hat, was ich sehr bemerkenswert finde. Und Johanna, du bist Siegerin des Physikwettbewerbs, wofür du eine Förderung der Max-Planck-Gesellschaft erhalten hast und als Sonderpreis eine Einladung zum European Union Contest for Young Scientists der Europäischen Kommission. Das alles ist sehr beeindruckend. Wir sind sehr stolz und froh, dass ihr heute unsere Gäste seid und gratulieren euch natürlich nochmal von Herzen zu diesem sensationellen Erfolg. Das ist, kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was ihr hier erreicht habt. Und Elisabeth, vielleicht beschreibt doch mal den Moment, als ihr erfahren habt, dass ihr die Gewinner in eurer Kategorie seid. Was ist euch durch den Kopf gegangen?
Boah, also das war auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Moment. Ich habe auch nicht so komplett damit gerechnet. Natürlich, die Anspannung davor war riesig. So, man saß die ganze Zeit im Publikum und hat so gewartet, wann kommt endlich mein Fachgebiet, wann kommt Chemie, wann weiß ich endlich so Bescheid. Und dann weiß ich nicht, irgendwie, als dann gesagt wurde, so, wir haben den ersten Preis, ich habe das gar nicht so realisiert am Anfang erst und das irgendwie, erst, es kam erst so im Nachhinein dann, dass wir ja wirklich gewonnen haben und so, und keine Ahnung, es war ein sehr, sehr surrealer Moment auf jeden Fall.
Stellt man sich so vor wie so bei einer Oscar-Verleihung, ne, wo noch wirklich noch keiner vorher weiß, was passiert und dann wird so ein Zettel aus einem Umschlag gezogen. Tom, konntest du denn Elisabeth in der Aufregung beruhigen oder warst du noch nervöser als sie?
Ja, also man ist natürlich nervös auf jeden Fall. Ich wusste auch nicht so ganz, was man macht in so einer Situation. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, aber ich hatte auch so, ich habe in dem Moment, glaube ich, einfach irgendwie so nichts gefühlt. Ich erinnere mich nicht mehr an, dass ich irgendwas gefühlt habe. Ich habe gerade überlegt, aber keine Ahnung, es ist so surreal gewesen.
sehr besonderer Moment jedenfalls. Das kann man sehr gut auch von außen auch schon nachempfinden. Also man ist ja auch als Zuschauer dann meistens schon ganz nervös, selbst wenn man selber gar nicht betroffen ist in solchen Situationen. Johanna, kannst du dich an den Moment erinnern?
Nur schwer. Also dann wirklich auf diese Bühne raufzulaufen, das war halt quasi wirklich wie im Film, so ein Tunnelblick. Und ich kann das auch total nachvollziehen, dass man das halt in der Situation erstmal überhaupt nicht begreift. Also ich glaube, das hat so fast eine Woche später erst bei mir eingesetzt, dass mir halt klar geworden ist, was da überhaupt gerade passiert war.
Wow.
In der Situation ist es halt so fremd und so neu. Das war total krass.
Also das ist natürlich schön zu hören, weil das sind ja die Momente, die man seinen Lebtag wahrscheinlich auch dann nicht mehr vergessen wird und auf die man sehr stolz sein kann. Und um jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht zu lange auf die Folter zu spannen, mit welchen Projekten ihr die Jury denn am Schluss begeistert habt, wollen wir jetzt natürlich da mal reinspringen. Elisabeth, ihr habt euch mit dem Thema essbare Batterien beschäftigt. Jetzt hatten wir in unserer letzten Episode das Thema Foodtech auf unserer Agenda und haben über gesunde und nachhaltige Ernährung gesprochen. Und Thorsten und ich fanden das also mit den essbaren Batterien eine sehr interessante Erweiterung auch unseres Themenspektrums. Aber essbare Batterien, also erklär doch mal, warum ist das viel weniger gefährlich, als es klingt, und wofür braucht man die?
Also die essbare Batterie, die wir jetzt beispielsweise gebaut haben, die besteht aus wirklich komplett verdaulichen Materialien. Also wenn jetzt die Batterie bei der Benutzung im Körper irgendwie kaputt gehen würde oder so, dann hätte das keine gefährlichen Auswirkungen oder so auf den Körper. Also es wäre überhaupt nicht gesundheitsschädlich. Vielleicht hat man dann mal ein komisches Gefühl im Magen oder so, aber viel mehr kriegt man davon dann eigentlich auch nicht mit, wahrscheinlich. Und ja, generell, oder das Ziel unserer Batterie war jetzt beispielsweise, dass man es für nicht invasive Diagnoseverfahren einsetzt. Also ich meine, oder ich glaube, viele Menschen kennen eine Darmspiegelung, manche haben sie auch schon hinter sich, sage ich mal. Und das ist jetzt nicht so das angenehmste Verfahren. Und es wäre natürlich viel, viel praktischer, wenn man einfach eine kleine Kamera hat oder so, die man schlucken kann und die dann einmal durch den Körper fährt. Und so eine Kamera oder so ein Sensor braucht natürlich Strom, und dafür haben Tim und ich halt geforscht, und dann dafür könnte man essbare Batterien einsetzen.
Ah, okay, das leuchtet natürlich ein. Jetzt stellt man sich natürlich als Laie die Frage, wie kommt die Batterie dann nachher wieder raus?
Also, die verläuft den ganz normalen Verdauungsweg vom Menschen.
Aha.
Ja, sie hat eine Hülle aus Bienenwachs, was sie vermutlich resistent gegen die Magensäure macht. Bedeutet, im Optimalfall würde man sie dann genauso vorfinden, wie man sie geschluckt hat. Was danach passiert, ist dann der Person selbst überlassen.
Verstanden.
Ob es dann einmal Produkt wird oder nicht, haben wir uns noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht tatsächlich.
Okay, das heißt aber sozusagen, ihr bringt also, oder die Idee war, ihr bringt also Dinge in den Körper, also ein Sensor jetzt zum Beispiel oder eben eine Kamera, so wie ihr das beschrieben habt. Und weil die, während sie als diagnostisches Instrument eingesetzt wird, Strom braucht, liefert ihr den Strom praktisch mit und also mit dem Gerät oder mit dem Diagnoseverfahren, was ihr in den Körper einbringt.
Ja, genau. Also mit dem Teil zum Beispiel, wie die Kamera oder so jetzt aussieht, da haben wir uns noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Mhm. Aber die Basis für die Batterie ist auf jeden Fall schon mal gesetzt. Die ist natürlich noch nicht fertig entwickelt. Die muss jetzt noch, ja, verfeinert werden, ausgereift werden, genau.
Jetzt liegt ja so ein Thema, also essbare Batterie, vielleicht jetzt nicht für jedermann so ganz offensichtlich auf der Straße. Tom, nimm uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise so des Hintergrunds eures Projekts. Wer hatte die Idee? Wie habt ihr euch gefunden? Wie kam es überhaupt zu diesem Thema?
Also ich fange einfach mal ganz von vorne an. Und zwar, die Lizzie und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Und wir wurden, ich glaube, es war irgendwann 7., 8. Klasse oder sowas, wurden wir dann von einem Lehrer bei uns an der Schule in das Thema Jugendforsch so hineingebracht. Und ja, wir haben dann auch im Rahmen der Schule schon weitere Projekte oder mehrere Projekte gemacht. Das Ganze zusammen mit einem Betreuungslehrer, weil ohne Betreuungslehrer lehne ich aus dem Fenster und sage, würde Jugendforsch nicht funktionieren. Ja, mit dem haben wir das zusammen gemacht. Natürlich hat er uns auch sehr geholfen. Und ja, wir haben zusammen so Zeitschriften durchstöbert, so ganz oldschool. Und da ging es halt über solche invasiven Diagnostikverfahren. Und so sind wir dann im Endeffekt auf die essbare Batterie gekommen, die wir dann mit ihm zusammen und in der Schule entwickelt haben.
Ah, sehr, sehr spannend. Also und Thorsten, gute Nachricht für uns beide, ganz oldschool. Es werden Magazine und Zeitschriften gelesen, das merken wir uns an der Stelle. Das ist für uns natürlich auch sehr wichtig. dass wir also auch noch nicht völlig sozusagen zum alten Eisen gehören und dass da auch noch die richtig guten Ideen rauskommen können. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn man sich auf diese Reise macht und sagt, okay, wir könnten uns vorstellen, dass es eine Anwendung dieser Technologie gibt, wir machen uns mal auf den Weg und haben erkannt, die Batterie in den Körper zu bringen, sie dort über eine bestimmte Zeit zu erhalten und dort auch wieder rauszubringen, ist ja auch erstmal eine technisch durchaus herausfordernde Angelegenheit. Was ist denn jetzt mal für einen Laien, auch wie unser einen gesprochen, was war die schwierigste Herausforderung, die ihr in dem Projekt zu meistern hattet?
Ich glaube, das Schwerste wäre erstmal, zwei Aktivmaterialien zu finden, die du essen kannst, die halt deswegen nicht schädlich sind und die Strom liefern. Und dann, ich glaube, ja, die Batterie zu verpacken die Leistung vor allem zu erhalten. Wir hatten extrem starke Leistungsabfälle direkt, nachdem wir die Batterie gebaut haben. Und dann ist sie uns halt nach so 1-2 Minuten schon in die Knie gegangen. Und das soll ja nicht so sein. Deswegen, ich hätte gesagt, dass das das Schwierigste war.
Ja, ich würde noch dazu bringen, dass ja auch das Bauen der Batterie eine Sache ist, weil da die ja geschluckt werden soll und in den Körper kommen soll, darf sie ja nicht riesengroß sein, sondern sie muss ja in Schluckgröße sein, sage ich mal. Und das, sagen wir mal, in Handarbeit zu fertigen, fand ich schwierig.
Ja.
Und da wir auch noch in Anbetracht der Sache, dass wir diesen Leistungsabfall hatten, das fand ich schwierig. Ja, haben wir uns viel mit beschäftigt.
Ja.
Aber wo habt ihr euch denn dann die Lösung? Also jetzt habt sozusagen, wenn man, also man versteht dann die Herausforderung und man stellt sich 100 Fragen, wie man es dann anstellt. Wo habt ihr denn den Zugang dann zu den Lösungen letztlich gefunden? Also welche Materialien sind es, die man verwenden kann? Oder wie geht man an das Thema des Leistungsabfalls? Ich meine, das habt ihr dann diagnostiziert, sagt, okay, Problem erkannt, aber was tun wir denn jetzt? Wo bedient man sich denn dann?
Also unser Betreuungslehrer hat uns natürlich sehr unterstützt und wir haben uns dann halt überlegt, okay, vielleicht kann es ja sein, dass durch das Bienenwachs die Batterie nicht 100%ig luftdicht verschlossen ist und der Sauerstoff dadurch irgendwas Chemisches dann verändert, wodurch der Leistungsabfall stattfindet. Und dann haben wir ein Experiment gemacht, wo wir unsere Aktivmaterialien ganz normal angerührt haben und es aber komplett luftdicht verschlossen haben und die Leistung hat sich wirklich über eine Woche gehalten und dadurch war halt dann natürlich klar, dass die Luft nicht das Problem war. Und wir sind dann schlussendlich dahinter gekommen, weil wir zwei sehr unterschiedliche pH-Werte hatten von den Leistungen. Also das eine war sehr sauer und das andere relativ alkalisch. Und da haben wir uns dann halt überlegt, okay, vielleicht könnte es auch daran liegen. Und haben dann angefangen, mit Pufferlösungen zu arbeiten, also Lösungen, die den pH-Wert stabilisieren. Und da haben wir dann gemerkt, dass das gut klappt. Und dann haben wir das halt verfolgt und versucht zu optimieren, sag ich mal.
Wer hat eure essbare Batterie dann als erstes probiert? Und wie geht's dem Probanden heute?
Bis jetzt noch niemand. Also wir suchen noch Freiwillige. Nein, aber...
Thorsten, das wäre was für dich.
Ist klar, da komme ich ins Spiel natürlich. Ja.
Jetzt hätte ich gedacht, der Betreuungslehrer hätte sich vielleicht angeboten, aber so mutig war er dann scheinbar doch nicht.
Nee, bis jetzt gegessen hat sie noch keiner. Aber ich glaube, Tom hat außerdem noch ein Stück Bienenwachs gegessen oder so.
Ja,
ich weiß es nicht, was es war, aber...
Ich habe immer mal wieder probiert, was wir denn da verbauen.
Aber was wäre denn eure These? Also wir reden ja im Grunde ja eigentlich über nichts, was jetzt Science-Fiction-mäßig ist. Es klingt erstmal so, wir reden über essbare Batterien und Diagnoseverfahren, die ihr damit unterstützen wollt. Aber im Grunde, ihr habt natürlich schon ein sehr reales Anwendungsfeld ja vor Augen. Was wäre denn so euer Bauchgefühl? Oder wie man im Englischen sagt, so der Educated Guess. Wann würden wir so eine Technologie dann im Körper tatsächlich sehen? Rein vom Gefühl.
Also ich meine, es gibt ja schon diverse Sensorkapseln, die man schlucken kann, die auch schon Batterien beinhalten oder andere Stromquellen. Soweit ich weiß, sind die noch nicht 100%ig essbar. Also die sind teilweise aus irgendwelchen organischen Kunststoffen oder so. Ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass sich in dem Bereich die nächsten Jahre sehr viel tun wird, so, weil es halt ein sehr aktuelles Thema ist, sage ich mal. Aber wann genau, wüsste ich jetzt nicht konkret, kann ich nicht genau sagen.
Ja, da würde ich Lissi auf jeden Fall zustimmen. Es ist nämlich so, dass die Batterie, wie wir sie jetzt entwickelt haben, in dem Zustand noch nicht in irgendeiner Weise marktreif oder anwendungsreif ist. Sie ist eigentlich immer noch zu groß und ist halt immer noch für einen begrenzten Zeitraum einsetzbar. Was ja dann zum Beispiel perspektivisch gesehen, wenn das Ding jetzt in irgendeiner Arztpraxis rumliegen würde, wäre das ja nicht so sinnvoll, weil es im Endeffekt im jetzigen Zustand gebaut werden müsste und direkt den Patienten verabreicht werden müsste. Es ist ja in keinster Weise markt- bzw. zukunftsfähig. Deswegen wird definitiv noch dauern, aber ich denke, da sind wir uns beide einig, dass auf jeden Fall Potenzial besteht.
Das klingt auch erstmal so und ihr habt euch offensichtlich genau über diese Fragen Gedanken gemacht. Es muss am Ende sozusagen diese, man spricht ja dann immer sozusagen from bench to bed, also wie kommen diese Dinge dann eigentlich vom Labor wirklich bis ans Krankenbett? Und da sind natürlich ganz viele Schritte noch zu gehen, müssen auch zu Zulassungsfragen, die zu klären sind. Aber was ich jetzt auch nochmal interessant finde, dass ihr sagt, sozusagen, wie lange kann ich diese Dinge denn dann möglicherweise lagern oder aus welchem Zustand heraus muss ich sie dann eigentlich einsetzen, um sie in den Patienten zu bringen? Werdet ihr denn selber auch an dem Thema weiter dranbleiben und das weiterverfolgen?
Wir planen auf jeden Fall, da weiter dran zu bleiben. Wir haben jetzt noch ein paar weitere Kontakte, die uns so ein bisschen dabei helfen, das auf den Markt zu bringen, sage ich mal. Aber auf jeden Fall dranbleiben
wollen. Ja, definitiv. Dranbleiben.
Ja.
Okay, also das heißt, ihr seid auch noch offen vielleicht für Partner, die uns jetzt zuhören, euch zuhören, die sagen, wir hätten eine Idee, wir haben Interesse, die wüssten also jetzt, wo sie euch finden und ihr wäret offen, mit Partnern auch über diese Dinge weiterzureden. Das, so würde ich das mal auch raushören bei euch.
Ja.
Klasse. Jonna, jetzt haben Elisabeth und Tom ihre Erfindung ja auf eine Reise in den Körper geschickt und du hast nochmal in eine ganz andere Richtung geschaut, nämlich raus ins Weltall. Du hast dich mit dem Antrieb von Raumfahrzeugen beschäftigt. Genauer gesagt hast du eine sehr aufwendige Simulation für sogenannte Ionentriebwerke programmiert. Jetzt müsstest du uns bitte mal aufklären, was sind Ionentriebwerke, wofür braucht man die und was hat es mit deiner Simulation dafür auf sich?
Gerne, genau. Also Ionentriebwerke sind elektrische Antriebe, die in der Raumfahrt verwendet werden. Die funktionieren im Grunde alle so, dass man irgendein Gas hat, das als Antriebsgas verwendet wird, das wird dann elektrisch aufgeladen, ionisiert und kann dann durch eine Vielzahl von elektromagnetischen Phänomenen beschleunigt werden. Diese Antriebe liefern dann in der Regel halt im Weltraum einen sehr, sehr geringen Schub, aber sie sind sehr, sehr effizient. Also sie können zum Beispiel so Satelliten oder kleine Raumfahrzeuge im Grunde über sehr lange Zeit ganz sachte anschieben. Und dadurch erhält man dann am Ende eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit dieser Objekte. Die können außerdem zum Beispiel dafür verwendet werden, um auf Satelliten Orbits zu korrigieren. Also zum Beispiel die Starlink-Satelliten sind mittlerweile alle mit Ionentriebwerken ausgestattet, um diese Satelliten eben in der Erdumlaufbahn zu halten. Und Ionentriebwerke sind eine Technologie, die es jetzt schon seit einer Weile gibt, aber es wird immer noch weiter daran geforscht. Also es gibt ständig irgendwelche neuen Designs, neue Ideen, wie man Triebwerke effizienter, leichter oder robuster gestalten kann. Und in meinem Projekt habe ich mich eben mit einer Computersimulation beschäftigt, um das Design von neuen Triebwerken zu erleichtern. Also ich habe eine Simulation geschrieben, die im Grunde all die Plasmaphysik, die in so einem Triebwerk stattfindet, all diese elektromagnetischen Prozesse komplett abbilden kann und dann so ein Triebwerk wirklich vollständig virtuell testet. Und das erlaubt einem dann sehr, sehr schnell neue Dinge, neue Designs auszuprobieren, um halt effizientere, besser funktionierende Triebwerke zu erstellen.
Also da würde mich natürlich brennend interessieren, wie kamst du auf das Thema und wie sah dann, als du dich entschieden hattest, dass du dich damit beschäftigen willst, dein erster Forschungstag oder Projekttag aus? Weil da stelle ich mir jetzt als Laie die Frage, wo fängt man da an?
Also das Projekt ist wirklich alt. Angefangen hat das alles damit, dass ich tatsächlich wirklich so ein Ionentriebwerk bauen wollte in der Schule.
Aha.
Und das war eine schlechte Idee, denn wir hatten in der Schule keineswegs die Möglichkeit, diese Triebwerke ansatzweise zu bauen, geschweige denn zu testen. Also dafür braucht es präzises Equipment, es braucht Vakuumkammern, um überhaupt Tests laufen zu lassen. Das ging alles nicht. Und nachdem dieses Projekt in der Schule gescheitert war, habe ich mir halt eben was anderes überlegt. Habe ich überlegt, was kann ich daraus jetzt doch noch machen? Und dann kam mir eben die Idee, dass ich einfach gar nicht in der Wirklichkeit teste, in der Wirklichkeit ein Triebwerk baue, sondern ich gehe einfach in den Computer. Ich baue mir im Grunde im Computer so einen Werkzeugkasten, wo ich virtuell Triebwerke erstellen und testen kann. Und ja, mein erster Forschungstag im Grunde bestand dann erstmal aus besonders viel Lesen, weil ich mich davor mit Simulationen noch gar nicht so wirklich beschäftigt hatte. Und ich habe dann auch schnell gemerkt, was ich mir da alles aufgetischt hatte. Also eine Simulation zu schreiben ist nicht einfach. Es hat jetzt bei mir wirklich 2-3 Jahre gedauert, bis die Simulation in einem Zustand ist, wo man sie wirklich benutzen kann. Ja, da war wirklich viel zu lernen erstmal noch.
Also man kann sich sozusagen sofort vorstellen, dass man auch von den vielen Fragen, die dann gleichzeitig sich einem stellen, dass man ein Stück weit davon erschlagen ist. Aber wie würdest du denn beschreiben, woher die Komplexität dieses Themas genau herrührt? Ist es eher sozusagen, kommt es stärker aus der Physik oder ist es eher die Frage, wie so eine Simulation aufgebaut ist? Ich habe auch gelesen, deine Simulation, die du programmiert hast, kann man auch auf einem Superrechner laufen lassen. Das zeigt einem ja auch nochmal, welche Dimension das sofort erreicht. Also was kannst du in einfachen Worten beschreiben, was diese Sache in so einen hochkomplexen Bereich bringt?
Da gibt es, glaube ich, wirklich mehrere Sachen. Zum einen ist es halt bei so der Entwicklung seiner Simulation unheimlich wichtig, dass man die Physik auch wirklich verbinden kann mit der technischen Umsetzung. Also man schreibt ja im Grunde ein Computerprogramm, das die reale Physik abbilden soll. Und da muss man eben sehr, sehr vorsichtig sein, dass das alles mit rechten Dingen zugeht, dass man sich nicht irgendwo vertut, nicht irgendwo verrechnet. Und das Thema, was ich bearbeitet habe, ist auch deswegen ziemlich komplex, weil Plasmaphysik ein ganz schönes Biest ist. Also da spielen ziemlich komplexe Gleichungen eine Rolle. Man hat mit sehr unangenehmen Interaktionen der verschiedenen Größen in der Simulation zu tun. Gerade sowas wie, dass ein Teil der Simulation auf einen anderen Teil der Simulation wirken kann, der sich an einem völlig anderen Ort befindet. Man hat da bei Plasmaphysik ist man nicht so daran gebunden, dass man sich nur in so einer begrenzten Umgebung um einen Ort seine Situation angucken muss, sondern man muss wirklich für jeden Punkt in der Simulation das Ganze, das große Ganze betrachten. Und das ist sehr, sehr komplex, sehr, sehr rechenintensiv auch. Das da effizient umzusetzen, das war ein großes Problem.
Was war denn der Moment, wo du das Gefühl hattest, jetzt hast du den entscheidenden Durchbruch geschafft, weil ich mir doch vorstellen kann, dass es eine lange Phase gibt, wo man noch exploriert, wo man vielleicht auch viel probiert, was dann nicht funktioniert. Gibt es so einen Durchbruchpunkt, der dir gezeigt hat, jetzt geht es?
Oh, das ist schwierig. Im Grunde gab es halt ganz, ganz viele, weil ich mich langsam angetastet habe. Ich bin dann halt immer in der Komplexität gestiegen. Also es hat angefangen mit zweidimensionalen Simulationen, die auch nur Strömungssimulationen waren, also noch gar keine Plasmaphysik. Dann bin ich irgendwann ins Dreidimensionale gegangen. Das war schon ein großer Durchbruch. Da habe ich mich dann auf meine Simulationsmethode festgelegt, die ich auch bis jetzt zum Ende hin benutze. Dann habe ich halt irgendwann angefangen, eben diese ganzen elektromagnetischen Effekte einzubauen, die bei einem Ionentriebwerk halt von großer Bedeutung sind. Und als ich dann das erste Mal in meinem Computer so ein schönes, buntes Magnetfeld gesehen habe, ich glaube, da habe ich mich am meisten gefreut.
Und da sieht man wieder einfach, dass auch ästhetische Fragen und naturwissenschaftliche Fragen sehr, sehr, sehr nah beieinander liegen können und dass diese Fragen eine Schönheit entwickeln können. Abschließend vielleicht zu deinem Projekt gefragt, Johanna, hat Elon Musk schon angerufen bei dir und wie geht's für dich bei dem Thema weiter?
Elon Musk hat noch nicht durchgeklingelt. Das Projekt ist gerade so ein bisschen auf Eis, weil ich einfach gerade mit anderen Dingen beschäftigt bin. Aber ich habe durchaus noch vor, an dem Projekt weiterzuarbeiten. Also ich habe angefangen mit der Entwicklung eines eigenen Thruster-Designs, eines eigenen Ionentriebwerks-Designs, einem elektrodenlosen ECR-Ionentriebwerk. Und da möchte ich auf jeden Fall dran weiterarbeiten. Wenn ich wirklich unendlich viele Ressourcen hätte, würde ich auch dieses Triebwerk dann am Ende gerne umsetzen. Also tatsächlich mal in echt bauen, wenn ich eine optimierte Version aus meiner Simulation erhalten habe, um dann einfach mal experimentell zu validieren, ob das, was meine Simulation sagt, wirklich auch mit der Wirklichkeit übereinstimmt.
Das klingt hervorragend und damit hast du jetzt praktisch ja Elon Musk zumindest noch ein kleines Zeitfenster eingeräumt, jetzt die Chance noch zu nutzen, um rechtzeitig auf dich zuzukommen. Was wir natürlich machen werden, Thorsten und ich, wir haben in einer unserer vorletzten oder vorvorletzten Episoden Bülent Altan zu Gast gehabt. der ein ganz früher Mitarbeiter und einer der ersten Ingenieure bei SpaceX tatsächlich auch war. Dem werden wir natürlich von dir berichten und von dieser Episode natürlich auch berichten, wenn er sie nicht sowieso hört. Vielleicht lässt sich da auch noch was machen, Thorsten. Wenn wir wenigstens das tun könnten, das werden wir ja auf jeden Fall versuchen.
Das ist das Mindeste, was wir erreichen sollten. Ja, das ist korrekt.
Vielen Dank.
Super. Und ich muss sagen, es war für mich unglaublich faszinierend, dem gerade zuzuhören. Vielen Dank für die Tiefe. Erstmal die ganze Arbeit, die ihr reingesteckt habt. Aber jetzt merkt man auch, wenn ihr dann ins Erzählen kommt, wie viel Komplexität da drin steckt, wie viel Reise da schon hinter euch steckt. Aber dann jetzt auch natürlich noch einige Dinge, die vor euch liegen würden, wenn es um die Umsetzung geht. Und ich möchte jetzt mit euch gemeinsam ein bisschen rauszoomen aus den Projekten und ein Stück weiter auch darüber sprechen, was bedeutet es denn, Forscher zu sein und diesen Prozess zu durchlaufen, den wir gerade schon in vielen Facetten kennengelernt haben. So die erste Frage, was bedeutet es, Forscher zu sein, innovativ zu sein, innovative Projekte umzusetzen? Was unterscheidet vielleicht euch drei auch gerade von Klassenkameraden, anderen Menschen im Freundeskreis, dass gerade ihr drei hier sitzt und so fantastische Projekte umgesetzt habt?
Also ich denke, dass man, wenn man in der Forschung tätig ist, man recht analytisch vorgehen muss. Also sei es Trial and Error zum Beispiel. Oder halt einfach, dass man ja gewisse Dinge einfach ausschließen kann durch Ausschlussprinzip und halt durch das Analysieren von Fehlern oder von Versuchen zum Beispiel. Und das ist jetzt bei dem Batterieprojekt auch nochmal mir zumindest recht klar geworden, dass wenn man verschiedene Stoffkombinationen ausprobiert, man eben Rückschlüsse ziehen kann, welche sich denn schlussendlich ja am meisten lohnen, welche am meisten Leistung erbringt, schlussendlich. Und das ist mir so sehr hängen geblieben, auf jeden Fall.
Sehr gut, schon mal verstanden. Die Analytik ist ein Aspekt hier. Du hast das Fehlerlernen, das stetige Lernen angesprochen. Was sind weitere Facetten?
Also für mich ist Forschen im Grunde an einer Idee dran zu bleiben. Das habe ich bei meinem Projekt jetzt wirklich gesehen. So ein Forschungsprojekt, das macht man nicht so in einer Woche. Ich bin jetzt wirklich seit über 3 Jahren an meinem Projekt am Arbeiten. Und dass so ein Forschungsprojekt wirklich was bringt oder dass vielleicht auch so eine Innovation wirklich eine Reife erreicht, wo sie vielleicht eine Auswirkung auf die Welt hat, dazu gehört einfach unheimlich viel Arbeit. Dazu gehört halt eben, da dran zu bleiben, das weiterhin zu verfolgen. Genau.
Elisabeth, ihr habt eben auch über euer Projekt gesprochen und Tom gerade von dem stetigen Lernen. Wie motiviert man sich auch oder was ist so die Grundmotivation, die einem auch durch diese ganzen Zyklen und da fällt dann mal die Leistung ab oder irgendwie da hat man ein Stück Code geschrieben, dann funktioniert das nicht. Gerade Johanna hat von der Motivation gesprochen, die es braucht, um viele Jahre dran zu bleiben. Gib mal so ein bisschen Einblick, wie kommt man da drüber über diese Punkte, wenn es auch manchmal nicht funktioniert?
Also ich glaube, also natürlich, es kommt immer vor, dass man eine Phase hat, wo es einfach wirklich gar nicht läuft und man am liebsten einfach das ganze Projekt in die Ecke schmeißen würde und nicht mehr in die Ecke gucken möchte. Aber generell für mich war Forschung immer so einfach, dieses im Labor stehen und was machen zu dürfen, was vielleicht dann wirklich funktioniert und dann einfach die Freude, dass es klappt, weiß ich nicht, ist, glaube ich, so belohnen, sage ich mal, dass es sich einfach lohnt, dran zu bleiben. Einfach, dass man denkt, okay, es muss irgendeinen Weg geben, ich muss ihn nur finden. Und wenn es dann klappt, dann ist es einfach super mega toll. Und ja, ich glaube, dass das immer so, oder für mich persönlich zumindest, war das immer so ein bisschen so der Gedanke, den ich dann im Hinterkopf hatte, um ja, meine Motivation oder um dran zu bleiben.
Tom, wie bist du über diese Punkte hinweggekommen?
Na, also da wir also auf jeden Fall mal zu dritt beziehungsweise zu zweit im Labor stand, hatte man auch immer das Team, mit dem man dann dran gearbeitet hat. Bedeutet, dass man sich gegenseitig geholfen hat beziehungsweise man halt jemanden da hatte, der vielleicht auch eine Idee hatte, wie man das lösen kann, das Problem. Und selbst wenn das nicht geholfen hat, dann haben wir mal das Radio angemacht bei uns im Labor. Weil Musik hilft. Das entspannt ein bisschen und hat mir sehr geholfen, dieses Teamwork, die Teamarbeit, die wir bei uns im Labor hatten.
Das ist ja ein spannender Aspekt, weil ihr beide sitzt ja hier mit eurem Projekt zu zweit. Johanna, du hast viel auch, das hast du eben schon besprochen, alleine entwickelt. Hat auch bei dir die Musik geholfen oder was ist für dich dann auch irgendwo etwas, was dir hilft, die Motivation stetig aufrechtzuerhalten?
Ja, ich habe natürlich viel programmiert, auch am Computer gearbeitet und da habe ich, glaube ich, wirklich sehr viel Musik gehört. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, was mir dann am meisten geholfen hat, Projekt dran zu bleiben, war mir wirklich Zeit zu lassen. Also ich habe nicht durchgearbeitet. Ich habe mir auch mehrere Male wirklich ein bisschen Urlaub genommen von meinem Projekt. Bin mal einen Schritt zurückgetreten, um ja im Grunde nicht ins Burnout zu geraten. Also ich musste mir halt immer mal wieder so ein bisschen Abstand davon nehmen, weil irgendwann wird es halt einfach zu viel.
Das kann man sich gut vorstellen, ja, bitte.
Genau, und da sich halt eben die Zeit zu nehmen, das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich.
Und ihr habt eben auch schon die Betreuungslehre angesprochen. Ist das eine, auch irgendwie im Sparring zu sein oder für sich mal den Abstand zu gewinnen, wieder neue eigene Motivation zu entwickeln? Wer waren denn Mentoren? Wer waren auch andere Menschen um euch herum, die ihr in die entscheidenden Input gegeben habt? Welche Rolle spielt dann auch irgendwie Expertise, die ihr euch vielleicht aus dem Netzwerk oben geholt habt?
Also ich muss da ganz klar Klaus Bresser danken. Das war mein Betreuungslehrer bei mir in der Schule. Das Projekt von mir ist halt eben im Rahmen von so einer Jugendforscht-AG bei mir an der Schule entstanden. Und da hatten wir dann eben Betreuungslehrer, die uns mit unseren Projekten unterstützt haben. Und da hatte ich eben Klaus Bresser, Lehrer an meiner Schule, Physiklehrer unter anderem, der mir da sehr geholfen hat.
Mich würde obendrauf noch interessieren, wenn wir über Motivation sprechen und Menschen, die einem helfen können. Habt ihr eigentlich auch Vorbilder aus der Landschaft der Forscher? Das kann vielleicht die berühmten Menschen sein, die in allen Lehrbüchern immer drinstehen. Oder vielleicht sind das auch Menschen irgendwo aus dem Alltag, an die man jetzt vielleicht erstmal gar nicht denkt. Gibt es für euch so den Inbegriff des Forschers oder der Forscherin, der gleich in eurem Kopf kommt und wo ihr sagt, ja, so möchte ich auch sein?
Also bei mir wäre es jetzt relativ klassisch Marie Curie, weil ich sie einfach super inspirierend finde. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Person aus meinem Alltag so denke, dann würde ich, glaube ich, an meine Mama denken. Also sie ist jetzt nicht wirklich in der Forschung tätig, sie ist Zahnärztin. Aber sie ist für mich einfach so ein Mensch, wo so sie gibt mir so das Gefühl, dass man alles schaffen kann, wenn man es wirklich will. Und deswegen würde ich sie, glaube ich, so ein bisschen als mein Vorbild sehen.
Sehr schön, kann man sehr gut nachvollziehen. Tom, Johanna, wer sind eure Vorbilder?
Oh je, ich weiß gar nicht, ob ich das so wirklich sagen kann. Also ich glaube, ich mache halt eher so das, was ich selber spannend finde. Ich kann, glaube ich, für mich nicht wirklich sagen, dass ich so eine Person habe, der ich so nacheifere.
Und das ist völlig in Ordnung. Du hast den Eigenantrieb für dich gefunden. Tom, gibt's für dich irgendjemanden, der so in deinen Kopf kommt?
Also ich würde auf jeden Fall, also Inspiration ist ja auch sehr wichtig und also bei mir ist es auch meine Mom beziehungsweise auch mein Vater, weil die mich auch sehr unterstützt haben bei der Forschungstätigkeit daheim, haben mich motiviert und wenn ihr das hört, vielen Dank.
Das werden Sie ganz hoffentlich und ganz sicher hören und es ist toll, dass Sie da auch begleitet haben und eine Unterstützung waren. Jetzt haben wir den Prozess verstanden, schön auch zu verstehen, wie ihr über Forschung denkt. Ich kann da ganz viel nachvollziehen über diesen Prozess und was auch für euch dahinter gesteckt hat und schon spannend zu hören, wie reflektiert ihr über die ganze letzten Monate und Jahre, die ihr reingesteckt habt, draufschaut. Jetzt schauen wir mal nicht zurück, denn wir schauen nach vorne. Das ist auch natürlich der Sinn von Forschung. Wir wollen ja Dinge neu gestalten, wir wollen die Welt neu gestalten und darum geht's ja auch bei uns hier in dem Podcast, dass wir in die Zukunft reinschauen. Mich würde ganz zum Einstieg auch interessieren, neben den Projekten und den Technologien, mit denen ihr euch jetzt hier beschäftigt habt im Rahmen von Jugend forscht, was sind eigentlich Technologien, die euch faszinieren? Johanna, was sind für dich faszinierende Technologien gerade?
Oh, faszinierende Technologien. Ich glaube, gerade im Energiesektor hat sich jetzt die letzten Jahre viel, viel getan und das finde ich total spannend. Also sich gerade so zu veranschaulichen, was so in Richtung erneuerbare Energien über die letzten Jahre geschehen ist, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Da bin ich tatsächlich wirklich mal sehr optimistisch, was die Zukunft angeht. Also wir sehen, dass also was wie Solarpaneele immer effizienter werden. Das ist jetzt hier auch gerade sehr passend. Immer effizientere Batterietechnologien gibt, mit der dieser erneuerbar erzeugte Strom auch gespeichert werden kann, auch für zum Beispiel Nächte bereitgestellt werden kann. Das finde ich persönlich sehr, sehr spannend und auch einfach sehr, sehr wichtiges Thema für die Zukunft unseres Planeten.
Elisabeth, wie ist es bei dir? Was fasziniert dich oder worüber spricht der Freundeskreis?
Also ich habe so gemerkt in den letzten Monaten, dass ich, oder generell KI einfach, weil ich davor nicht so viele Berührungspunkte damit habe oder hatte und mir auch darunter eigentlich nicht wirklich was vorstellen konnte, weil für mich war das immer so, jetzt ChatGPT zum Beispiel, war einfach, ich stelle meine Frage und ich kriege eine Antwort. Und ich habe mich dann damit so ein bisschen mehr befasst mit in den letzten Monaten. Und ich finde es einfach total spannend, so was dahinter steckt, auch wie man so ein KI-Modell entwickelt und alles. Und ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt noch so auf uns zukommt, sage ich mal.
Wir sind ja gerade nur unter uns. Wie viel hat denn ChatGPT beim Forschungsprojekt geholfen?
Ja, schon nur so ein bisschen mal.
Sehr gut.
Ein paar Denkanstöße gegeben.
Freut mich zu hören, dass ihr das bereits eingesetzt habt als Tool. KI, klar, in aller Munde. Gut nachvollziehbar, dass das faszinierend gerade ist. Tom, was ist so, was findest du so richtig spannend?
Also KI, hätte ich gesagt, auf den zweiten Platz. Aber was ich sehr interessant finde und was tatsächlich auch durch JugendForsch gekommen ist, und zwar der Wettbewerb dieses Jahr, der Bundeswettbewerb war in Hamburg und wurde unter anderem von der Lufthansa Technik ausgetragen. Da war nämlich die Preisverleihung in so einem Hangar von denen. Und die Lufthansa Technik hat ein Flugzeug, an dem sie, so ein Forschungsflugzeug, und da geht es darum, praktisch wasserstoffbetriebene Triebwerke zu entwickeln, beziehungsweise halt diese Wasserstofftechnik in der Luftfahrtindustrie so ein bisschen voranzubringen. Und das finde ich unfassbar interessant, weil also allein, dass man so ein Riesenflugzeug in die Luft bekommt und das dann über den Atlantik nach Amerika fliegt zum Beispiel, das Ganze sicher und das schon seit so langer Zeit, ist an sich schon eine krasse Leistung und was für Kräfte da wirken, unbeschreiblich. Aber das Ganze jetzt auch noch klimafreundlich beziehungsweise ja, irgendwann perspektivisch gesehen sogar klimaneutral zu gestalten, das finde ich echt unfassbar toll und echt zukunftsreif. Deswegen, das interessiert mich sehr.
Auch das sehr gut nachvollziehbar und ein heißes Thema in vielerlei Hinsicht. Spannend, dass du das ansprichst und mit genauso relevanten Anwendungen wie auch Euro-Projekte. Jetzt gelten wir, zumindest kolportiert man das so, wir Deutsche dann doch als ein Volk, das nicht besonders gut daran ist, neue Technologien auch anzuwenden, sich dem zu öffnen, vielleicht ab und an also ein bisschen konservativ angesehen wird. Wie schaut ihr aus eurer Generation darauf, wie Deutschland eigentlich gerade mit dem Potenzial neuer Technologien umgeht?
Also vielleicht kann ich dazu ein bisschen was sagen. Ich würde sagen, in Deutschland wird auf jeden Fall zu wenig getan, um Forschung zu fördern. In einigen Teilen ist das vielleicht aber auch gar nicht so problematisch, wie man immer denkt. Ich persönlich stehe KI gerade so ein bisschen skeptisch gegenüber. Ich benutze ChatGPT zwar auch in einigen Fällen, aber ich glaube, diese Technologie hat einfach noch sehr große Probleme, sehr große Schwachstellen, die vielleicht noch behoben werden sollten, bevor man diese Produkte wirklich auf die Masse loslässt. Und vielleicht ist es da gar nicht so schlecht, dass wir in Deutschland damit so ein bisschen vorsichtiger sind. Es wird sich hier ja auch gerne beschwert über die 1000 Regularien, die es gilt zu erfüllen, wenn man ein neues Produkt auf den Markt bringen möchte. Aber ich glaube, gerade in solchen Fällen, wo Produkte wirklich mit den Menschen zu tun haben, ist das gar nicht so schlecht. Und da bin ich fast ein bisschen dankbar, dass wir hier einen ziemlich gemeinen Verbraucherschutz haben in diesem Sinne.
Das ist sehr klar von dir formuliert. Vielen Dank und es ist schön zu hören, dass wir, Thomas, auch in unserer Generation immer noch ein Umfeld geschafft haben, wo die Generation glaubt, da gibt es die Möglichkeiten, auch neue Technologien reinzubringen, weil immer noch auch noch jemand aufpasst, was damit im Kern passiert. Elisabeth, wie sieht das für dich aus?
Also ich sehe es so ein bisschen wie Johanna auch. Gleichzeitig aber glaube ich, schon, dass es auch wichtig ist, dass wir nicht den Anschluss irgendwie so verlieren, sage ich mal, so mit neuen Technologien oder so. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass in China ist der Batteriemarkt relativ groß oder generell in Asien oder so. Und dass wir halt gucken, dass wir, oder wenn in Deutschland Technologien erschaffen werden, dass wir die nicht irgendwie abgeben, sage ich mal, sondern gucken, dass ja wir die so ein bisschen aufbauen, sage ich mal. Ja.
Ja, ich denke, ich würde nochmal unterstreichen, was Sissi gerade gesagt hat. Also wichtig ist es, glaube ich, dass man Deutschland als Industrie- oder Forschungsstandort halt einfach im Sichtbereich von den anderen Ländern beziehungsweise einfach von Firmen oder sowas hält, dass wir nicht unter den Tisch fallen, weil ich denke, das Potenzial, also allein wenn man jetzt mal Jugendforsch betrachtet zum Beispiel, was da für Hammerprojekte bei rumkommen, also nochmal Respekt an Johanna, wirklich meinen größten Respekt hast du. Ne? Und ja, ich finde, da muss auf jeden Fall noch was getan werden. Klar, es gibt so Sachen wie Jugend gründet, heißt es, glaube ich. Das ist, müsste auch so ein Jugendwettbewerb sein. Jugend forscht. Aber zumindest von Jugend gründet hat man noch nicht so viel gehört. Also ich habe dieses Jahr davon erfahren, dass es sowas gibt. Und im Endeffekt ist ja das Ziel von Jugend gründet, auch irgendwie Startups zu unterstützen, die halt von jungen Menschen gegründet werden. Und das zeichnet ja auch Innovation bzw. Forschung aus. Und das sollte vielleicht ein bisschen mehr der Öffentlichkeit offenbart werden, dass es sowas gibt in Deutschland.
Ja, das ist natürlich jetzt Musik in unseren Ohren und gleichzeitig würde ich gerne die Themen, die ihr gerade angesprochen habt, nochmal kurz nacheinander abarbeiten und fokussieren. Das Erste, was Johanna gesagt hat, ist, es müsste in Deutschland mehr passieren, um Forschung zu unterstützen. Frage, was genau? Fängt das in der Schule an? Ist das jetzt nach dem oder in dem Zustand, wo Euro-Projekte gerade sind? Was genau müssen wir tun, damit ihr besser forschen könnt?
Ui, da gibt es eine Menge Sachen, glaube ich. Also gerade was Sie da eben gerade gesagt haben, in der Schule sollte, finde ich, schon viel mehr auch so eine Perspektive vermittelt werden, die einem nachher beim Forschen wirklich hilft oder die auch vielleicht mehr Leute dazu bewegt, in die Forschung zu gehen. Ich habe das bei mir in der Schule sehr oft so erlebt, dass Naturwissenschaften zwar so ein Pflichtfach sind, dass die meisten zwar belegen, aber niemand wirklich eigentlich eine Leidenschaft dafür entwickelt und niemand sich wirklich mal Gedanken macht über so eigene Fragestellungen. Ich glaube, das könnte wirklich wichtig sein, dass wir in Zukunft mehr die Leute dazu bewegen, selbst sich Fragen zu stellen, selbst sich Fragen auch zu beantworten dann, dass wir eben das trainieren und in Deutschland eben eine Generation schaffen, die gelernt hat, wissenschaftlich zu denken. Auch finanziell ist es, glaube ich, wichtig, Projekte zu fördern, ob das jetzt Forschungsprojekte an Universitäten sind oder aber auch so Sachen wie zum Beispiel den Wettbewerb Jugend forscht selber. Das kostet auch Geld, sowas auszurichten. Und es ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass diese Mittel auch weiterhin gesichert sind.
Und wir brauchen ja für dich an der Schule dran noch eine Möglichkeit, dass du Ionenantriebe auch testen kannst. Auch das kostet Geld, aber muss auch in die Planung aufgenommen werden. Für zukünftige Schulgebäude.
Da würde ich mich auch drüber freuen.
Ja. Sehr gut. Hast hier gleich zwei Unterstützer mit auch gewonnen. Das gesagt, Elisabeth, Tom, was sind eure Gedanken? Was können wir noch tun, damit mehr Menschen in eurem Alter, aus eurer Generation Forscher, Forscherinnen werden und dann auch das richtige Umfeld vorfinden?
Also ich kann mich wieder Johanna einfach nur anschließen, so was ich jetzt auch im Vergleich zu mir und meinen Freunden gemerkt habe. Im Chemieunterricht zum Beispiel, ich weiß, also zumindest hier bei uns ist der Chemieunterricht relativ trocken, relativ theoretisch, sehr abstrakt. So, man kann sich nicht so wirklich was drunter vorstellen. Und ich habe halt gemerkt, dadurch, dass ich im Labor stehe und daran arbeite, habe ich natürlich so die Begeisterung dafür und ich sehe so ein bisschen den Bezug dazu. Und ich glaube, man könnte so viel mehr Leute, ja, keine Ahnung, Begeisterung in den Leuten wecken für Chemie oder Physik oder was auch immer, wenn man einfach so ein bisschen mehr den Bezug zum realen Leben darstellt oder das Ganze ein bisschen praktischer gestaltet, sage ich mal. Ich glaube, dadurch wäre das Ganze nicht so abstrakt und, keine Ahnung, theoretisch und, ja.
Tom, magst du was ergänzen?
Ja, ich möchte ergänzen, dass wir brauchen aber mehr Geld in der Bildung, dass so Ressourcen dann auch angezapft werden können. Also, wie Lissi gesagt hat, irgendwie, was weiß ich, Praktikas anbieten, indem man in irgendwelchen Betrieben mal reingehen kann, die Labore natürlich haben, um dort das den Leuten ein bisschen schmackhaft zu machen, beziehungsweise die einfach eine Perspektive haben, wieso mache ich das gerade in Chemie, Bio, Physik, sonst was. Und dann auch einfach in der Schule selber, dass man nicht mit irgendwelchen Schulbüchern aus 2015 arbeiten muss, sondern dass halt einfach auch aktuelle Forschungsdaten drin sind mit angepassten Aufgaben, die vielleicht auch Realitätsbezug haben. Das ist ja ein Riesending, dass in den Klausuren zum Beispiel auf jeden Fall irgendein Realitätsbezug sein muss. Wieso nicht auch in den Schulbüchern und so weiter und so fort. Sondern dass man das einfach ein bisschen schülerfreundlicher gestaltet, sodass da halt einfach der Bezug da ist, dass es nahbar wird. Das finde ich, wäre ein richtiger und großer Schritt in die passende Richtung.
Sehr gut, wunderbar formuliert. Und ich muss sagen, ich habe gerade so ein bisschen geschwitzt, wenn ich an meine Schulbücher denke. Du hast gerade 2025 versus 2015 kontrastiert. Ich hatte manchmal das Gefühl, bei mir waren da Dekaden Unterschied, wann dieses Buch entstanden ist und was zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann gelesen habe im entsprechenden Unterricht. Das ist ja wirklich hochspannend zu hören. Und Tom, du hast gerade eben auch schon formuliert, das eine ist natürlich die Forschung, das andere, wie können wir dann all die Technologien auch in Deutschland halten, darum Unternehmen bauen, und dafür braucht es etwas, das nennen wir Gründung, und da braucht es Menschen, die das tun. Wirst du später mal ein Gründer sein?
Also Gründen ist ja auch mit viel Risiko verbunden, das ist ja klar.
Wo siehst du das Risiko?
Also man hat eine Idee, und diese Idee muss man den Leuten vorbringen und muss sie für die Leute verständlich machen, sodass man sich auch irgendjemand findet, der die Idee abnimmt. Und wenn die Idee zum Beispiel so abstrakt ist, dass sie halt einfach von den Leuten nicht angenommen, nicht wahrgenommen wird, dann ist die Idee in dem Sinne ja nichts wert. Also kein Geld wert zum Beispiel. Und das Risiko sehe ich, deswegen bin ich mir unsicher. Also ich werde auf jeden Fall erstmal meinen klassischen Weg gehen. Also hoffentlich Abitur bekommen, bin nämlich ja noch gerade in der Schule. Und dann erstmal studieren. Und vielleicht ergibt sich ja was. Oder vielleicht auch nicht. Also auch wenn sich nichts ergibt, habe ich damit kein Problem. Aber ich würde auf jeden Fall diesen Weg der Gründung mal nachverfolgen beziehungsweise im Auge behalten.
Das ist schon mal toll zu hören. Ich kann ja sagen, so wie ihr eure Projekte eben vorgestellt habt, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, dass in dem Punkt irgendwo ein Risiko liegt, denn das habt ihr schon ganz hervorragend gemacht. Und viele andere Risiken bei der Gründung kann man gut beherrschen, aber da sprechen wir dann irgendwann mal separat zu. Elisabeth, für dich der Weg, eine Entrepreneurin zu werden, wie wir sagen, eine Gründerin?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich würde jetzt mal schauen, was sich so aus der Batterie, sag ich mal, ergibt. Aber ich würde auch wie Tom Abi natürlich jetzt machen dann, und hoffentlich einen Studiengang finden oder ein Studienfach, das mir gefällt und ja, wo ich quasi nicht genug von bekommen kann, sage ich mal. Ich bin mir momentan noch nicht sicher, in welche Richtung ich gehen möchte. Aber auf jeden Fall irgendwas Medizin oder Naturwissenschaftliches. Und da ja ist dieser Weg von Gründer nicht so weit weg, sage ich mal. Oder zumindest, ich würde ihn auch im Auge behalten, aber was sich schlussendlich ergibt, mal gucken.
Und jetzt habt ihr eben davon gesprochen, dass die Lufthansa hat den Jugendforschpreis gesponsert und unterstützt. Johanna, jetzt hättest du ja die Möglichkeit, die Lufthansa der Zukunft zu gründen. Nämlich das Unternehmen, was die ganzen Flugzeuge, Raumschiffe baut, die da draußen im Weltall dann unterwegs sind. Und all die Ideen, die Elon Musk vielleicht auch hat, umsetzt, was dann alles oben im Weltall entsteht. Für dich der Weg einer Gründung? Gibt es irgendeine Gründerin, einen Gründer, der oder die dich fasziniert?
Oh, jemanden konkreten könnte ich es eigentlich nicht nennen. Ich glaube, da sind einfach die Geschichten von den ganzen Unternehmen, die es so gibt, so unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob ich da jemanden finden würde, der auch zu meiner Situation passt. Ich kann aber wirklich sagen, für mich, ich spiele auf jeden Fall mit dem Gedanken, zumindest sowas in die Richtung Software zu gründen. Ich habe jetzt zwar auch erstmal vor, zu studieren, Physik zu studieren, aber vielleicht mache ich das tatsächlich nebenbei dann.
Das hört sich sehr gut an. Ihr drei, das waren Hammer-Einblicke in eure Welt und in die Projekte. Ich kann nur sagen, allergrößte Hochachtung für dem, was ihr erreicht habt bereits. Und obendrein macht es mich, ich weiß nicht, Thomas, wie es dir geht, aber mich macht es sehr optimistisch, dass es euch drei gibt und dass ihr auch Bock habt, weiter zu bauen an neuen Technologien, irgendwie euch auf die Reise zu machen. Völlig klar, dass es noch nicht klar ist, wohin die genau geht, aber zumindest merkt man diesen Antrieb, dass ihr weiter dranbleiben wollt. Thomas, geht's dir genauso?
Mir geht's ganz genauso und ich musste vorhin sehr schmunzeln, weil ich glaube, dass ihr sozusagen genau das verkörpert, warum wir diesen Podcast eigentlich machen. Also diese Lust an Zukunft, die Lust an Forschung, die Lust an neuen Technologien, die Lust am Selbergestalten. Und das auch bei widrigen Umfeldern, die man bei sich selber hat, auf seinem eigenen Weg, aber auch bei dem, was um uns herum passiert. Also der Pessimismus, die schlechte Laune, die Widrigkeiten, die wir ja alle erleben. Und dieser positive Blick und sagen, ich möchte selber gestalten. Also genau für Leute wie euch haben wir eigentlich diesen Podcast mal erdacht. und um diesen Spirit auch weiter zu transportieren. Dafür herzlichen Dank. Riesenrespekt vor dem, was ihr schon geleistet habt. Ich möchte mir gar nicht fast ausmalen, wo das noch hinführen kann. Also ihr seid an einem Stand, der so beeindruckend ist. Ich kann, glaube ich, sagen, wir wünschen euch, Elisabeth, Tom, jetzt für euren Schulabschluss auf jeden Fall schon mal alles Gute, toi, 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 drücken da ganz fest die Daumen. Johanna, dir für den weiteren Weg. Du hast das Abitur schon geschafft. Dazu ganz herzlichen Glückwunsch. Du bist auf dem Weg in eine akademische Laufbahn in Teilen rein, vielleicht auch schon in die Gründung, wie wir gerade gehört haben. Was ich klasse finde, auch bei euch dreien, dass ihr euch diese beiden Wege auch im Kopf sozusagen behaltet. Wünsche euch dafür alles Gute. Und Thorsten, ich hoffe ja sehr, dass wir es schaffen, und diese Einladung können wir jetzt schon vielleicht aussprechen, dass wir euch in geraumer Zeit einfach vielleicht wieder mal einladen dürfen, weil es natürlich unheimlich faszinierend wäre, euch auf eurem Weg weiter zu begleiten, von euch zu lernen und zu sehen, wo führt euch die Reise hin. Das würde uns sehr, sehr glücklich machen.
Ja, gerne. Vielen Dank.
In diesem Sinne, vielen Dank euch und bis ganz bald.
Danke. Ciao.
Wiedersehen.
Danke sehr.
Ciao.
Tschüss.
Das war Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9. Wenn es euch gefallen hat, bewerten, kommentieren, teilen und weiterempfehlen. Und wenn ihr euch für Zukunftstechnologien und Innovationen interessiert, schaut vorbei auf www.1e9.community. Bis zum nächsten Mal.